Deswegen habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie an diesem blöden Gräbelchen sexuell erregt.
Na, wieso denn erregt? Das erregt mich doch gar nicht. Es ist erotisch, erotisch. Ah. Soll ich Ihnen sagen, was mich erregt? Westerwelle, das erregt mich. Jetzt, das löst bei mir Erregung aus.
Jetzt überraschen Sie mich aber wirklich.
Ich will Ihnen was sagen, Herr Dombrowski. Mich hat neulich einer gefragt. Herr Zichung, haben Sie noch Träume? Da habe ich gesagt, ja. Ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass jemand wie dieser Westerwelle noch mal richtig arbeiten muss. Das sage ich Ihnen. Jawohl. Natürlich, und zwar im Stahlwerk.
Ja, ist ja.
Das muss man.
Im Stahlwerk ist Kurzarbeit. Ach, kommen Sie doch auf.
Das sind doch die Tatsachen.
Ja, gut.
In dem Land stimmt doch gar nichts mehr.
Ja, wir wissen es ja
nicht. Komport Nummer 211, Kotztritt. Hallo und herzlich willkommen zum 211. Komport, den ich am heutigen entgegen Vorhersage nicht regnerischen, sondern eher ein bisschen sonnigen. Freitag, dem 28. Mai 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 34.
Oder anders ausgedrückt, 8 Stunden nach dem Beginn des Verkaufs von iPad. Und 7,5, nachdem ich meins käuflich erwerben konnte. Aber ja. Heute gibt es nicht nur ein sehr kurzes Intro, sondern insgesamt irgendwie relativ kurze Teilfolgen. Ist mir hinterher erst aufgefallen, wie wenig ich da eigentlich habe. Das Intro kommt übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35 und hatte mir spontan ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, als ich das erste Mal gehört habe. Aber ja. Inhaltlich gibt es hier jetzt allerdings erstmal wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia. Mit LHC-Meldung und iPad. Und natürlich gibt es iPad. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte für diese Woche. Mit Kirchenmeldungen, Bankenmeldungen, der Sicherungsverwahrung der Menschenrechtswidrigen. Da gab es zwei Meldungen diese Woche. Eine Atomenmeldung, BP hat es dann auch nochmal reingeschafft und mehr. Gettert Klausiger. Cool Greetings bei 14 Grad, die sich Wind chillen, 14 Comfort Level 13. Der Wind macht dann bei der Gelegenheit 13 bis 22 km/h aus dem Northwest und es sonnt gerade. Eigentlich war hier jetzt Regen vorhergesagt, aber Regenradar sagt, das könnte locker flockig an mir vorbeiziehen. So, da bin ich dann wieder und erwähne einfach zur Vollständigkeit nochmal iPad. Da ist mir jetzt gerade mal nach. Hallo, iPhone. Würdest du bitte mal die App aufmachen? Also. So, dann geht es nämlich weiter mit der Kirche. Die Pioten verbieten nämlich Schwule. Habe ich bei Spon gefunden. Die erzkonservative Pius-Bruderschaft ist innerhalb der katholischen Kirche umstritten. Dennoch bemüht sich Papst Benedikt XVI demonstrativ um die Hardliner, deren Generaloberer Bischof Bernhard Fellay. Bernard Felley, wie immer man den ausspricht, mischt sich nun im Spiegel mit einem kontroversen Beitrag in die Missbrauchsdebatte ein. So frei nach dem Motto, Schwule sollten keine Priester werden, weil die ganzen Missbrauchsfälle lägen ja alle nur daran, dass das Schwule wären. Ja, weil wenn sich irgendwie ein Priester, der in der katholischen Kirche ja bekanntlich nur männlich sein kann, an einem Mädchen vergeht, dann ist das ja auch voll schwul oder was, oder wie? Aber ja, will man Missbrauch verhindern, muss man Homosexuelle vom Priestertum fernhalten. Reicht ja schon. Ich höre schon auf. Habe ich mir letzten Freitag jedenfalls reingeklebt. Dann habe ich beim Herrn Rechtsanwalt Kompa ausfindig gemacht, Regens, Biep, redet. Die Pressestelle der Diözese Regens, Biep, hat nun endlich die Kanzel bestiegen und predigt ihre Sicht der Dinge. Glaubt man dem Bistum, so hatte seinerzeit nicht die Kirche um Stillschweigen gebeten. Also das war die Geschichte, dass da gab es einen Spiegelbericht von Anno Töff, Missbrauchsfall und die Kirche hat Geld gezahlt, Und das Missbrauchsopfer war danach dann still. So, und da hat Spon dann einen Kausalzusammenhang vermutet, beziehungsweise der Macher von Regens Biep-digital.de hat gesagt, na, das ist wohl Schweigegeld, und daraufhin ist dann die Özese Regens Biep nach Hamburg gedüst und hat sich hier eine einstweilige Verfügung beschafft. Weil die Özese Regens Biep und ein Blogger aus und in Regens Biep, da muss man ja nach Hamburg fahren, um dann gerichtlich gegen den vorzugehen. Und jedenfalls ging dann die Geschichte ja in der zweiten Runde dann dahin, dass dann auch Stefan Niggemeier auch eine Abmahnung bekommen hat, weil die Aussagen, die er da wiedergegeben hätte, da hätte er sich ja nicht von distanziert. So, und jetzt sagt also die Kirche, nee, das wäre alles gar nicht so, sondern die Familie des Missbrauchsopfers hätte um Stillschweigen gebeten. Dies hatte der Spiegel genau umgekehrt berichtet, was dem Bistum zufolge der Spiegel hätte recherchieren können bzw. hierauf hingewiesen wurde. Die wahren Tatsachenlage dem Spiegel vor, das Bistum hatte belegt mit Dokumenten, die Behauptung des Magazins unbestreitbar widerlegen. Im Gegenzug belegten weder der Spiegel noch andere Medien auch nur ansatzweise einen Zusammenhang zwischen geleisteten Zahlungen und der behaupteten und falschen Vertuschungsabsicht. Schreibt der Herr Rechtsanwalt, trifft dies zu, dann wäre es tatsächlich schwacher Journalismus gewesen. Da die Verbreitung unzutreffender Tatsachenbehauptungen nicht geschützt ist, wäre den Betroffenen daher durchaus ein Unterlassungsanspruch zuzubilligen, wobei sich die Frage stellt, ob denn für die Diözese auch eine Art Unternehmenspersönlichkeitsrecht gilt. Seltsam ist jedoch, dass die Pressestelle sich zuvor etwa dem NDR gegenüber zugeknöpft gab. Das hätte man doch gleich einfach kurz richtig stellen können. Der Fall wäre erledigt gewesen. Seltsam ist, dass man es nicht beim Vorgehen gegen den Spiegel belassen hat, sondern den spiegellesenden Bloggern hinterhersteigt wie die spanische Inquisition. So aber hat man einen Blogger gegenüber, der auf die Spiegelmeldung vertraute, die juristische Keule ausgepackt und den Blogger Stefan Niggemeier, der auf den Blogger vertraute, der dem Spiegel vertraute, auch eins übergebraten. Da können Kirchens zehnmal Persönlichkeitsrechte haben. So eine Arroganz ist keine zeitgemäße Form geistiger Auseinandersetzung, schon gar nicht, wenn man die katholische Kirche in diesen Tagen repräsentiert. Na, also die Kirche behauptet, es wäre alles ganz anders. Und das hätten die doch alle wissen müssen. Wegen, weil die haben da mal irgendwann irgendwo irgendein Dokument hingelegt. Das hat nur niemals jemand zu sehen bekommen, weil das irgendwo hinter einer verschlossenen Tür ist oder was. Also, habe ich mir am Dienstag eingeklebt. Und gestern war dann auch große Vorstellung, Untersuchungsbericht über die Jesuiten. Und da kommt dann raus, Jesuiten, Doppelpunkt, systematische Missbrauchsvertuschung. München, die Jesuiten haben über Jahrzehnte systematisch sexuelle und körperliche Gewalt gegen Kinder an den Schulen des Ordens vertuscht. Zu diesem Ergebnis kommt die Missbrauchsbeauftragte der Jesuiten Ursula Raue in ihrem Abschlussbericht. Das Papier wurde heute in München vorgestellt. Die Täter seien in mehreren Fällen von ihren Oberen gedeckt und an andere Orte versetzt worden. Insgesamt gingen bei Raue seit Bekanntwerden des Skandals Ende Januar mehr als 200 Opfermeldungen ein. Jetzt fällt mir da nur ein, hey, das passt doch zu den Katholen. Na, das sind auch irgendwie so Geschichten gewesen, dass immer wenn dann bekannt wurde und es dann auch irgendwie danach roch, dass es da demnächst auch mal die Staatsanwaltschaft geben könnte, dass dann die Täter einfach mal versetzt wurden. Na, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich eben auf dem Weg hierher auch noch einen Kommentar gesehen habe, so frei nach dem Motto, wie ist das eigentlich? Missbrauch. Seit wann dürfen denn die Täter bzw. die Organisation rund um den Täter die Aufklärung betreiben? Seit wann ist es Aufgabe des Täters, die Tat aufzuklären oder eben der Organisation hinter dem Täter? Na, was soll das eigentlich? Normalerweise, wenn das ein Privatmensch ist, dann wird die Polizei bei dem einreiten und nicht sagen, hey, Familie von dem Privatmenschen, guck mal, was er gemacht hat. Findet es raus und wenn ihr es rausbekommen habt, sagt uns Bescheid. Dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie gerichtlich vielleicht nochmal dran kriegen. Na, seit wann ist es eigentlich Usus, dass dann die Staatsanwaltschaft auf ihren Händen sitzt, zuguckt und sagt, hey, Kirche, klär das doch mal auf. Und wenn du es aufgeklärt hast, sag uns Bescheid. Ist zwar eh alles verjährt, aber hey. Ich meine, gut, könnte natürlich sein, dass der Grund, dass das alles verjährt ist, damit reinspielt. Was von Anfang an klar ist, Fälle aus den 80ern wird man wohl eher doch nicht mehr juristisch verfolgen können. Na, aber hey. So, dann gibt es Banken. Der Soffen, der hat miese gemacht. Der Bankenrettungsfonds SOFIN hat das Jahr 2009 mit einem Verlust von 4,26 Milliarden Euro abgeschlossen. Das teilte der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung SOFIN in Frankfurt mit. Die Neubewertung von Beteiligungen habe die operativen Überschüsse in Höhe von 497 Millionen Euro mehr als aufgezehrt. Der Fonds stützt unter anderem die Hypo Real Estate und die Commerzbank mit Milliardenbeiträgen. Na, aber es könnte doch sein, dass da noch Geld drin steckt. Es könnte auch sein, dass das ein riesengroßes Loch ist. Es könnte auch sein, dass das Geld alles, die bösen Papiere, dass die alle wirklich nichts mehr wert sind. Die Banken waren ja der Meinung, sie seien nichts mehr wert. Aber hey. So, dann hat Fefe in der Washington Post eine schöne Zusammenfassung gefunden. At one end is a powerful and highly efficient industrial export engine that generates a large trade surplus with the rest of the world, including most other countries in the Eurozone. Also auf dem einen Ende, gibt es eine kraftvolle und hocheffiziente industrielle Exportmaschine, die ein riesengroßes Handelsplus gegenüber dem Rest der Welt fabriziert. Und anstatt dieses Geld jetzt einfach zu nehmen, diese Exportgesundheit zu nehmen und einen höheren Lebensstandard zu produzieren, haben die Deutschen vorgezogen, das Geld zu sichern, es den hochkapitalisierten deutschen Banken in die Pfoten zu drücken, die sich dann ebenfalls höchst effizient gezeigt haben darin, dieses Geld zu zerstören. Nämlich, indem sie es in riskante Banktransaktionen gestopft haben. Und es nicht rein zufällig mit Transaktionen mit Handelspartnern, die das Geld benötigen, um nämlich wiederum ihre Handelsdefizite mit Deutschland zu finanzieren. Na, das ist ja gerade der Trick an Griechenland. Griechenland kauft von Deutschland. Deutschland beschwert sich, dass Griechenland miese macht, aber Griechenland wirft Geld nach Deutschland und benutzt, um dieses Geld nach Deutschland werfen zu können, Schulden, braucht Schulden. Dies woher kriegt? Naja, unter anderem von deutschen Banken, die also wiederum das deutsche Geld nehmen, was aus Griechenland, oder das Geld, was aus Griechenland kommt, das nehmen die deutschen Banken und schenken es Griechenland in Form eines Kredites und machen dabei dann eben noch da Zinseszins drauf. Um den Kollaps dieser Banken jetzt hier zu verhindern, hat der deutsche Steuerzahler gezwungen worden, das, was ihnen vom hart verdienten Geld noch bleibt, entweder dazu benutzen, die Banken oder die Handelspartner zu retten, to bail out, dem Geld zu zahlen. Na, also im Wesentlichen, wir haben doch ja ein riesengroßes Plus. Wir sind doch hier der Exportweltmeister. Und haben Hartz IV. Zahlen also Leuten weniger, als eigentlich nötig wäre, um zu überleben. Und dann sterben wir uns groß hin und sagen denen, aber ihr müsst auch sparen, weil wir doch so tolle Sparer sind. Ja, spart doch in die Krise rein. Dann verlängert ihr sie noch ein paar Jahrzehnte. Na, sagt Fefe, Amen. Wir nehmen eine Tonne Geld ein und erhöhen damit nicht unseren Lebensstandard, sondern legen es bei Banken an, die es dann in riskanten Auslandsgeschäften verpulvern. Und zwar ironischerweise in den Ländern, die das Kapital benötigen, um uns weiterhin unsere Produkte abzukaufen. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Ich habe tatsächlich am Samstag Blog Einträge hier reingemacht. Wundert mich. Aber ja. Und dann gibt es noch mehr Schirm, habe ich aus den Nachdenkseiten. Die Länder der Eurozone müssen nach Einschätzung von Volkswirten das Rettungspaket dringend vergrößern. Die Hilfen müssten von derzeit 750 auf 2000 Milliarden Euro aufgestockt werden, schrieb Wilhelm Buiter. Wilhelm Buiter, ehemaliger Gouverneur der Bank of England und aktuell Chefvolkswirt von Citigroup in einer Studie. Um wirksam spekulative Attacken abzuwehren, müsste man sich an das Diktum von Ex-US-Außenminister Colin Powell halten, führte Buiter aus. Wenn man alles nach vorn wirft, muss man alle Kräfte mobilisieren. Seine Rechnung? Das gesamte europäische Budgetdefizit habe zuletzt 565 Milliarden Euro betragen. Die ausstehenden Verbindlichkeiten der Euro-Länder lägen bei 7.000 Milliarden Euro. Und erstelle man eine durchschnittliche Laufzeit von 7 Jahren, würden jährlich 500 Milliarden Euro fällig. Das ergibt einen Betrag von 1.000 Milliarden Euro. Die 860 Milliarden Euro für die Eurozone und Griechenland würden also nur für ein Jahr reichen, wenn sich sämtliche Länder nicht mehr refinanzieren könnten. Stand da in der FTD und Anmerkung WL. So hätten es die Banker gerne, um die Spekulationen zu bekämpfen, schnüren die Länder Rettungspakete. Na? Ich meine, irgendwo muss so ein Rettungspaket ja auch herkommen. Na, Inflation. Dann gibt es ein Spekulationsverbot. Die Bundesregierung will das Verbot riskanter Wetten von Investoren ausweiten. Vor einer Woche hatte die Finanzaufsicht BaFin bereits hochspekulative Wetten auf Aktien von 10 deutschen Finanzkonzernen sowie auf Euro-Staatsanleihen verboten. Nun sollen alle ungedeckten Leerverkäufe von Aktien auf den Index kommen. Das geht aus einem Gesetzentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble hervor. Auch soll ein neues Abwicklungssystem eingeführt werden, um solche Geschäfte transparenter zu machen. Ach na komm, Transparenz, das wollen die Banker doch nicht. Das wird doch nicht kommen. Gab's am Dienstag die Meldung. Dann gab es einen HSH-Vorwurf, habe ich bei Tagesschau/NDR gefunden. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft nach Informationen von NDR Info dem heutigen Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank, Dirk Jens Nonnenmacher, vor, im Jahr 2008 falsche Angaben in der Bilanz gemacht zu haben. Nonnenmacher, damals als Finanzvorstand verantwortlich, hatte die Bank mit einem Plus von 81 Millionen Euro präsentiert. Die Ermittler gehen nach Recherchen von NDR Info jedoch davon aus, dass die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein mit 31 Milliarden Euro im Minus war. Der Vorwurf der Bilanzfälschung richtet sich demnach auch gegen den damaligen Kapitalmarktvorstand Jochen Friedrich, der im November 2009 entlassen worden war. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wilhelm Mörs bestätigte, dass sich der Vorwurf der Bilanzfälschung nur gegen zwei Personen richtet, wollte jedoch keinen Namen nennen. Beide seien verdächtig, falsche Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzzahlen in einem Quartalszwischenbericht im März 2008 und in einer Pressemeldung im Juni 2009 gemacht zu haben. Und da haben sie dann nämlich lustige Hausdurchsuchung gespielt. Donnerstag, gestern. Haben da mal lustig die Bank durchsucht. Ja, und vielleicht haben sie sogar noch irgendwo ein paar Geldscheine gefunden. Ja, ich meine, sollte sich das als wahr herausstellen, dann viel Spaß, Herr Nonnenmacher. So. Dann hat das Statistische Bundesamt das Staatsdefizit revidiert. Das wäre nämlich doch nicht 3,3%, sondern 3,1% des, was ist es, BIP gewesen. Eine erneute Berechnung ist für den Sommer geplant, sodass sich der Wert nochmals ändern könnte. Erlaubt ist nach den europäischen Regeln maximal ein Defizit von 3,0% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, also sie haben da einfach nochmal nachgerechnet und haben festgestellt, ja, das ist ja alles viel weniger. Na, wie das kommt, wäre mal die andere spannende Frage. Na, weil ist jetzt nicht so, als hätte irgendwo ein riesiger Wirtschaftsaufschwung stattgefunden. Aber das riecht mir nach, wir haben es uns statistisch schön gerechnet. Über irgendeinen schicken Trick. Dann gab es zur Sicherungsverwahrung auch nochmal Meldungen. Da ist mir irgendwann letzte Woche ist mir schon mal eine DPA-Meldung über den Weg gelaufen, wo ich einfach nur gesagt habe, was will mir die jetzt eigentlich sagen? Da ist mir in der Frankfurter Rundschau begegnet, trotz der Entscheidung des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs, dass Deutschland mit der nachträglichen Sicherungsverwahrung die Menschenrechtskonvention verletzt, können betroffene Straftäter nicht mit einer schnellen Entlassung rechnen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat erneut den Eilantrag des Sicherungsverwahrten abgelehnt. Erst im Hauptsacheverfahren wird der zweite Senat noch einmal neu über die Sicherungsverwahrung entscheiden, so die Mitteilung vom Freitag. Wann das der Fall ist, ist noch nicht abzusehen. Ein Angeklagter, der offenbar Frauen unter Vorwänden nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen hatte, wurde 1996 verurteilt. Aufgrund einschlägiger Vorstrafen wurde er als Hangtäter beurteilt und gleichzeitig Sicherungsverwahrung gegen ihn angeordnet. Damals war die Unterbringung auf 10 Jahre begrenzt. 1998 fiel die Zeitgrenze aber rückwirkend, sodass sich die Verwahrung unbegrenzt verlängern konnte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, beklagt, die Sicherungsverwahrung werde in Deutschland oft in demselben Gefängnis vollstreckt, in denen die Haft verbüßt wird. Sie sei als Strafe zu bewerten. Strafen dürften aber nicht rückwirkend verlängert werden. Folglich liege ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vor. Die Entscheidung wurde am 10. Mai 2010 rechtskräftig. Seither beantragen immer mehr Betroffene ihre sofortige Freilassung. Insgesamt soll es in Deutschland etwa 70 Strafgefangene geben, deren Sicherungsverwahrung nachträglich verlängert wurde. Auch im aktuellen Fall beantragte der Mann seine sofortige Entlassung, scheiterte damit aber bereits vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Koblenz. Auch sein Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht blieb ohne Erfolge. Die Kammer unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Andreas Voskuhle beurteilte das Sicherungsbedürfnis der Allgemeinheit als überwiegend gegenüber dem Freiheitsrecht des Antragstellers. Die Kammer traf die in Eilverfahren übliche Folgenabwägung. Es ist bereits das zweite Mal nach dem Straßburger Urteil, dass das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag eines Sicherungsverwahrten ablehnt. Na, das hier in Deutschland, also nach Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die Menschenrechtskonvention mit Füßen getreten wird, das interessiert offensichtlich irgendwie niemanden. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber keine Angst, es kommt noch besser. Gestern ist mir nämlich aus dem OLG Celle eine Meldung als dpa-Meldung begegnet. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zwingt nicht dazu, Sicherungsverwahrte freizulassen. Das hat das Oberlandesgericht Celle entschieden. In dem Urteil ging es um einen Mann, der 1987 zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Im März 2010 wurde diese verlängert. Diese Regelung hält der Gerichtshof in Straßburg für nicht rechtens. Das Gericht in Celle urteilte nun, dass diese Auslegung dem deutschen Gesetzgeber widerspreche, deshalb müsse der Mann nicht entlassen werden. Hallo? Menschenrechte? Artikel 1 Grundgesetz? Würde des Menschen bindend für alle? Nein? Also, ich interpretiere jetzt einfach mal frei. Das OLG Celle sagt so im Prinzip, hey, Menschenrechte stehen nicht in unserem Gesetz drin, deswegen gelten die ja nicht. Also wenn das jetzt irgendwie China machen würde, dann wäre der Aufschrei doch groß. Wo ist der Aufschrei? Ha? Da werden Menschenrechte mit Füßen getreten. So, dann ist auch die Tobin-Debatte natürlich weitergegangen. Nach der Billigung des Hilfspakets zur Rettung des Euro geht der Streit bei Schwarzgeld um eine Transaktionssteuer auf Finanzgeschäfte weiter. FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger lehnte in der Berliner Zeitung eine solche Steuer ab, weil sie ihrer Meinung nach die kleinen Sparer treffen würde. Die kleinen Sparer. Die kleinen Sparer machen ganz riesige Mengen an Finanztransaktionen, sodass eine Steuer irgendwo im Cent-Bereich auf jede einzelne Transaktion den kleinen Sparer treffen würde. Ich habe so entweder den dumpfen Verdacht, ich denke da an eine andere Finanztransaktionssteuer als Frau Homburger, oder Frau Homburger möchte vielleicht nochmal in der Schule die Schulbank drücken. Na? Das Argument, das würde die kleinen Sparer treffen. Begründung? Inwiefern? Darlegung? Hallo? Ausrufezeichen? Und die FDP sei nach wie vor der Meinung, dass die Finanzaktivitätssteuer das bessere Mittel sei, weil sie an den Gehältern und den Gewinnen von Managern und Banken ansetze. Samstag, 1.47 Uhr. Ja, das kann sogar sein. Samstag früh. Dann hat der BDI Kürzungen beim Rentenzuschuss und Hartz IV verlangt. Angesichts der schwierigen Haushaltslage fordert Industriepräsident Hans-Peter Keitel auch Kürzungen bei Sozialleistungen. Er fordert die Politik dazu auf, beim Rentenzuschuss und den Hartz-IV-Leistungen Einsparungen vorzunehmen. Der Bild am Sonntag sagte Keitel, zur Sanierung der Staatsfinanzen müssten alle solidarisch beitragen. Insbesondere die, die kein Geld haben, weil die sollen doch noch was abgeben. Wie wäre es denn mal damit, der Herr Keitel, der hat doch im Zweifelsfall irgendwie geringfügig mehr Geld auf seinem Gehaltszettel als so der handelsübliche Hartz-IV-Empfänger mit seinen 300 Quietsch-Euro. Der Herr Keitel kann ja mal einfach auf das Niveau eines Hartz-IV-Empfängers alles, was er da mehr bekommt, abgeben. Na? Das tut ihm doch nicht weh, weil Hartz-IV ist doch großartig, da kann man doch großartig von leben. By the way, Herr Sarrazin, wo sind Sie eigentlich hin verschwunden? Plötzlich ist es so still geworden. Herr Kotzkoch? Hallo? Westerwelle? Irgendjemand? Ist alle so still geworden. Wo sind die alle hin? Na? Wenn es darum geht, irgendwie den Leuten, die kein Geld haben, auch noch Geld wegzunehmen, dann sind sie immer ganz laut. Und wenn es dann darum geht, dass sie vielleicht irgendwie selber auch mal ein bisschen, ein paar Euro abgeben könnten. Nee, das geht ja gar nicht wegen, weil Dollar Begründung. Hier ist ein Insekt. So, dann habe ich bei Netzpolitik eine Meldung gefunden, die ich dann kurz zusammenfasse als MEP, werben für VDS. Da gibt es nämlich eine Seite, smile29.eu, auf der man Europaparlamentarier auffordern kann, sich dafür einzusetzen, dass verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung auch für Suchmaschinen gelten soll, weil man das angeblich gegen Kinderpornografie und Co. bräuchte. Hä? Na, also da wird auch mal wieder Missbrauch missbraucht. Missbrauchsopfer werden glatt nochmal missbraucht. Ich mir am Samstag aufgeschrieben. Die Briten, die sind jetzt für einen schnellen Rückzug übrigens aus Afghanistan. Die britische Regierung setzt auf einen schnellen Rückzug aus Afghanistan vor seinem heutigen Besuch in Kabul, sagte der neue Verteidigungsminister Liam Fox der Londoner Times. Großbritannien sei keine Weltpolizei. Die Soldaten seien in Afghanistan, um Gefahr für die britische Bevölkerung und die internationalen Interessen Großbritanniens abzuwenden. Er wolle, dass die Einheiten so schnell wie möglich zurückkommen. Verteidigungsminister Fox reist zusammen mit dem britischen Außenminister William Hague und Entwicklungsminister Andrew Mitchell an den Hindukusch. In Afghanistan sind rund 10.000 britische Soldaten im Einsatz. Damit ist Großbritannien nach den USA der zweitgrößte Truppensteller. Seit Beginn des Einsatzes 2001 sind 286 Briten getötet worden. Habe ich aus den D-Radio-Wissen-Weltnachrichten von Samstag 14.13 Uhr, das habe ich garantiert nicht live aufgenommen. 14.13 Uhr, da war ich woanders. Aber ja. So, dann BP. Erstmal gesteht BP eine Katastrophe ein. Mehr als einen Monat nachdem eine Bohrinsel gesunken ist, breitet sich die Ölpest immer weiter aus. Zum Wochenbeginn rechnen Experten damit, dass die Küstengebiete westlich des Mississippi massiv verseucht werden. BP-Geschäftsführer Bob Dudley räumte ein, dass die Ölpest katastrophal sei. Ja, oder im anderen ausgedrückt, dem ist auch aufgefallen, dass man jetzt dann doch irgendwie mal zugeben muss, dann ist irgendwie nicht so gut. Ist nicht dürfte. Fällt mir nur ein Jahr ach. Am Montag droht dann die US-Regierung, ihm nämlich die Federführung im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko aus der Hand zu nehmen. Innenminister Ken Salazar sagte bei einem Besuch im US-Hauptquartier von BP in Houston, er sei wütend und frustriert darüber, dass es bisher nicht gelungen sei, den Ölaustritt ins Wasser und die Umweltverseuchung zu stoppen. Inzwischen schwappt immer mehr schweres Öl auf die Küste von Louisiana. Da hatte Fefe eben auch gerade noch eine Meldung, dem Transocean-Dingsbums-Konzern, dem wären vor zig Jahren auch schon mal so ein ähnliches Unglück passiert. Und damals haben sie 9 Monate gebraucht, bis sie eine Entlastungsbohrung, einen Relief Well, geschnitzt haben. In Kanada wäre es übrigens verpflichtend, so eine Entlastungsbohrung gleich bei der Originalbohrung mit dazuzulegen. Für den Fall, dass also die Originalbohrung irgendwie schief geht, hat man da gleich die Entlastungsbohrung und kann dann über die das Öl rauslassen. In USA gibt es diese Regelung, Überraschung nicht. Dann hatte Fefer noch ausfindig gemacht, die Republikaner, die wollen, dass BP nicht mehr als 75 Millionen für den Oil Spill zahlen muss, sondern das soll halt der Staat bezahlen. So, da gab es irgendwie eine Regelung, da gibt es im Moment irgendwie ein Cap, eine Obergrenze, die man bezahlen können muss, und die sollte aufgehoben werden, und die Republikaner sind der Meinung, nee, dieses Aufheben, das wollen wir nicht. Ja, was für widerliche Widerlinge. Dann stellt sich raus, BP hat da wohl gespart, und zwar haben die am Sicherungsventil ihrer Ölplattform gespart, berichtet die Washington Post und beruft sich dabei auf einen Brief, den ein BP-Verantwortlicher im Oktober 2004 unterschrieben haben soll. Demnach habe BP bewusst in Kauf genommen, dass die Sicherheit des Bohrlochs im Golf von Mexiko nicht besonders hoch war. Das betroffene Ventil sollte eigentlich das Loch bei einer Explosion verschließen, damit kein Öl auslaufen kann. Doch in der Bohrplattform war nur ein vorläufiges Ventil eingebaut. Der Konzern habe sich dafür entschieden, dieses so zu lassen, statt es durch ein beständiges, sichereres Ventil auszutauschen, schreibt die Washington Post. Bei der Explosion, bla und so weiter, hatte das Ventil nicht funktioniert, und deswegen fließt da die ganze Menge Öl raus, sapsch, sapsch, und macht da so unauffällig die Umgebung gerade ein bisschen weniger wohnlich für alle, die da bisher gewohnt haben, insbesondere Lebensformen im Wasser oder an der Wasseroberfläche. Und BP schmeißt da jetzt irgendwie Corexit drauf. Das Zeug ist vergiftig wie nichts Gutes, aber hey, BP ist da immerhin in der Firma, die das Zeug produziert, beteiligt und hat deswegen da noch was davon. Und dann sapscht das Zeug einfach zum Boden, und was man nicht mehr sieht, ist ja nicht mehr da. So, Mittwochabend haben sie dann angefangen, Schlamm in das Loch zu blasen. Nennt sich Topkill. Erst sah es gestern noch so aus, als wäre das irgendwie erfolgreich. Heute heißt es, naja, sieht wohl doch nicht mehr ganz so erfolgreich aus. Oh, Überraschung. Könnte locker sein, dass es dann nicht funktioniert hat, aber ein Endergebnis soll es erst irgendwie später geben. So, dann habe ich bei Fefe, der den Guardian als Quelle rangezogen hat, gefunden. Und noch eine wirklich widerwärtige Meldung. Israel wollte dem Apartheid-Regime in Südafrika Atombomben verkaufen. Geht aus jetzt befreiten Geheimdokumenten Südafrikas hervor, die dann, nachdem Fefe sie im Guardian gefunden hatte, dann interessanterweise mir auch noch aus anderen Quellen begegnet sind. Es gab da 1975 ein Meeting zwischen Botha und Shimon Peres. Ja, der Shimon Peres, der jetzt auch Präsident von Israel ist. Vielleicht wäre es jetzt eine gute Idee, ihm den Friedensnobelpreis wieder abzuerkennen. Na, der hat Atombomben an Südafrika verkaufen wollen. Atombomben, wo sie ja offiziell immer noch leugnen, dass sie die hätten. Ja, seit, wie war das, 86 ist es wohl kein gar so großes Geheimnis mehr, hatte ich jetzt noch irgendwo gesehen. Aber so ein bisschen komisch riecht das ja schon. So, dann gibt's in Baden-Württemberg einen Lehrer, der gleichzeitig auch Sänger in einer Heavy-Metal-Band ist. Und nachdem das irgendwer rausgefunden hat, soll er jetzt kein Lehrer mehr sein dürfen. weil der Student für Politik, Ethik und Geschichte auf Lehramt hat sein Referendariat am 1. Januar begonnen, doch als der Seminarleiter, bei dem auch seine musikalischen Auftritte anmeldet, im Zuge einer Internetrecherche auf das Plattencover der Band stößt, ist es mit dem Schulfrieden vorbei. Die Schulrektorin wird verständigt, die Gurat zum Gespräch vorlädt, und er berichtet auch von der Rektorin im Laufe des Gesprächs als psychisch krank bezeichnet worden zu sein. Sie kündigte eine Attestpflicht für mich an und sagte, sie werde die Lehrerschaft über mich informieren, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun hätten. Zusätzlich wurden alle Fachleiter informiert, beschreibt der Referendar das Gespräch. Und jetzt hat er die Alternative, entweder sein Engagement als Musiker aufzugeben oder als Lehrer zu kündigen. Er entscheidet sich für Letzteres. Doch damit gibt sich das Stuttgarter Regierungspräsidium nicht zufrieden. Es will ihn nämlich erst dann wieder als Lehrer einstellen, wenn er den Nachweis erbringt, dass er sich von seiner bisherigen Musikrichtung über einen Zeitraum von 3 Jahren distanziert hat. Ist jetzt nicht so, als würde er irgendwie fordern, dass man kleine Kinder essen muss. Also zumindest nicht, dass ich es irgendwie mitbekommen hätte. Da riecht er schon irgendwie so ein bisschen streng, was ich da bei Telepolis am Dienstag rausgeführt habe. Dann verlangt die Innenministerkonferenz, die jetzt gestern und heute, glaube ich, tagt, im Kampf gegen die Kriminalität im Netz mit einer Internetzentralstelle zu verstärken. Die rasant wachsende Bedrohung durch Kriminelle im Netz ist eine der zentralen Herausforderungen. Es braucht jetzt einen großen Wurf, um die Entwicklung aufzuhalten, sagte der IMK-Vorsitzende und Hamburger Innensenator Christoph Ahlhaus, CDU, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Innenminister wollen auf ihrer Konferenz am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Hamburg ein Maßnahmenpaket schnüren. In der nationalen Internetzentralstelle sollen alle Erkenntnisse von Bund und Ländern zusammenlaufen. Neben Spezialisten der Sicherheitsbehörden würden dort auch Experten aus der Internetbranche vertreten sein und am besten auch noch irgendwelche Geheimdienstpfeifen. Außerdem planen die Innenminister als präventiven Ansatz eine breit angelegte Aufklärungskampagne über Risiken des Internets. Im zweiten Schritt gelte es, eine internationale Anlaufstelle einzurichten, weil Internetkriminalität nicht an Staatsgrenzen Halt macht. Was ist denn mit der Internetkriminalität? Ha? Phishing? Da kümmern sich die Banken schon sehr viel effizienter drum, als der Staat das bisher jemals gemacht hat. Was ja einer der Gründe ist, weswegen man die Internetzensur für den Staat einfach mal als total sinnfrei bezeichnen kann. Weil wenn die Banken es schaffen, Internetseiten, auf denen Phishing betrieben wird, abzuschalten, dann braucht das ja irgendwie der Staat eigentlich auch die gleiche Geschwindigkeit. So, und dann gab es Tausanträge. Heute ist Urteilsverkündung. Nämlich vor 20 Minuten hat es angefangen, um 12. Die Staatsanwaltschaft fordert 1 Jahr, 3 Monate plus 6.000 Euro Geldstrafe. Und zwar die Haft auf Bewährung, weil Taus hat halt keine Vorstrafen. Und seine Verteidigung beantragt Freispruch. Mal gucken, was da rauskommt, und mal gucken, mit welcher Begründung es dann da rauskommt. Na, das bleibt jetzt noch abzuwarten. So. Und dann sind wir auch schon wieder in der Musikecke angekommen. In der Musikecke wohnt auch diese Woche mal wieder Axel Schneider mit dem Titel Simple Kiss. Der ist 3:10 lang, enthält aber keine Information, aus welchem Album er eigentlich stammt. Gefunden habe ich den aber jedenfalls im Podsafe Music Network. Und danach gibt es aus Quer vom 20. Mai Merkel-Steuer. 1:32 ist das lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann mal Sonne. Und iPad, iPad, iPad. So, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so tun musstet, um mich hier hören zu können. Viel Spaß mit Axel Schneider, Simple Kiss und der Merkel-Steuer aus Quer. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
It all started with a simple kiss. Now I ask myself, what is this? Nights of longing for your touch. I really want this, but how much? I know where all this could lead. Just comes down to my simple need. I know where all this could end. Is it friend. Then again, there is so much to gain. It really could be worth the pain. Is this someday I can admit it all started with a simple kiss? I know their road is good lead, it just comes down to my simple need. I know their road is good end, is it really worth losing a friend? Could lead, it just comes down to my simple need. I know where all this could end. Is it really worth losing a friend?
Die gierigen Anleger sind schuld und die Banken dürfen nicht behindert werden. Mit diesen Argumenten haben Herr Ackermann und Kollegen ja wirkungsvoll verhindert, dass die Banken zur Kasse gebeten werden. Bisher. Denn jetzt will Angela Merkel hart durchgreifen. Sie will eine Steuer auf Bankgeschäfte. Auch wenn ihre CDU-Wirtschaftsexperten noch dagegen sind oder auch die FDP, da nimmt die Kanzlerin keine Rücksicht.
Für eine solche Besteuerung der Finanzmärkte werden wir uns einsetzen, europäisch und international.
Wow, ganz schön entschlossen, die eiserne Kanzlerin gestern bei ihrer Regierungserklärung. Komisch nur, dass Angela Merkel vor zwei Wochen im Bundestag gegen diese Steuer gestimmt hat. Und ganz anders verstanden wurde Frau Merkel auch noch am Sonntag.
Auf dem Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. Die Finanztransaktionssteuer lehnte Bundeskanzlerin Merkel erneut ab. Sie sei international nicht durchsetzbar.
Ja, was denn nun?
Werden wir uns einsetzen?
Ach so, verstehe. Einsetzen. Und wenn es dann international aber nicht durchsetzbar ist, wie seit Beginn der Finanzkrise schon nicht, also seit zwei Jahren, dann kann man immer noch sagen, wir haben es doch versucht. Und so versucht es die Kanzlerin heute schon bei der Internationalen Finanzkonferenz in Berlin und beißt bei Kanada auf Granit. In diesen Tagen möchte man wirklich mal wissen, was da tatsächlich gesprochen wird. Mäuschen müsste man sein.